Herzlich willkommen auf Puls 24, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend bei beide Seiten live. Sie haben sich nichts geschenkt in Ihrer Zeit in der Politik und Ihre beiden Parteien würden bis heute nie eine Koalition bilden. Da wird die Eisenbahn drüber fahren. Aber heute diskutieren Sie bei uns. Eva Klawischnik begrüße ich, frühere Chefin der Grünen. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Heinz-Christian Strache ist bei uns, früherer FPÖ-Chef und Vizekanzler. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Schönen guten Abend. Jetzt sind heute beide hier, um kontroversielle Dinge natürlich zu diskutieren. Und das erste kommt von außen herein nach Österreich. Das ist der Song Contest im kommenden Mai in Wien. Der könnte zum Absagedebakel werden. Heute hat Spanien angekündigt, nicht teilzunehmen, sollte Israel antreten. Und mehrere Staaten in Europa überlegen das Gleiche. Hier sehen wir die ESC-Großmacht Irland zum Beispiel, die Niederlande, die boykottieren will. Weiters Island, Slowenien und sogar Frankreich diskutiert das ebenso. Herr Strache, sind diese Drohungen aus Ihrer Sicht verständlich?
Also ich finde das gar nicht gut als Entwicklung, denn ich denke, dass gerade wenn es um solche Veranstaltungen geht, wo ja Künstler auftreten oder auch grundsätzlich bei Sportveranstaltungen, dass ein ganz schlechter Ratgeber ist, da sozusagen Künstler oder Sportler auszuschließen aufgrund Konflikte oder auch berechtigter Kritikpunkte gegenüber eines Staates oder einer Regierung oder Maßnahmen dieser Regierung. Und ich glaube, dass da immer ein guter Gradmesser ist, das, was der Nathan Scharansky definiert hat, nämlich der 3D-Test, wenn es um Antisemitismus geht. Natürlich ist berechtigte Kritik, ja, an einer Regierung, ja, und auch an Maßnahmen einer Regierung immer natürlich auch möglich. Aber wenn es um Antisemitismus geht, geht es dann darum, wird hier dämonisiert, delegitimiert oder gibt es hier Doppelstandards? Und wenn das der Fall ist, dann handelt es sich in der Regel um Antisemitismus. Und das ist etwas, was man hier schon festmachen muss. Wir haben es ja auch erlebt, nicht nur jetzt mit dem Boykott aufrufen, sondern auch wie die Künstlerin beim letzten Song Contest ausgebuht worden ist. Und das waren also sehr, sehr hässliche Situationen.
Hat letztlich dann den zweiten Platz gehabt und auch schon vor zwei Jahren davor war es ebenfalls riesige Proteste auf der Bühne. Antisemitismus, sagt Herr Strache, ist in Wirklichkeit das Motiv dahinter. Sehen Sie das auch so?
Also einerseits kann ich die Emotionalität im Moment verstehen oder es ist irgendwie auch erklärbar, weil dieses Vorgehen gegen Gaza statt und die Zahlen, die jetzt kolportiert werden, auch vom Israel, also vom israelischen ehemaligen Militärchef, wir liegen da in einer Größenordnung, die irgendwie nicht mehr vorstellbar ist. Ja, also die Bilder, die man sieht, das emotionalisiert natürlich aufs Höchste. Aber ich glaube, man muss trotzdem mit dem Sinn auch mit einer gewissen Distanz auch auf den politischen Konflikt blicken. Man kann sich emotional nicht so reinziehen lassen. Also das ist immer ein schlechter Ratgeber, wenn man aus so einer Emotionalität heraus auf die politische Bühne geht und vielleicht versucht, dann Entscheidungen zu treffen. Ich finde es falsch bei dem Song Contest, das als politische Bühne zu verwenden, um diesen extrem komplexen Konflikt, also wenn man sich das über die Jahrzehnte irgendwie ansieht, sehr schwer lösbar. Also das jetzt irgendwie daherzunehmen und hier ganz kurzfristig etwas einzuverlangen, ja, wenn Israel nicht mitmacht. Also das ist keine Lösung.
Aber war es nicht immer schon eine politische Bühne, der Song Contest, eben genau als das Musikevent über viele, viele Staaten hinweg, ganz Europa und sogar eben mit Israel und anderen Staaten außerhalb Europas auch noch. Das ist doch die perfekte Plattform eben, um Proteste zu äußern. Das war doch immer schon so.
Ja, natürlich. Das kann man ja im Grunde auch machen. Aber es geht ja hier um eine grundsätzliche Absage der Teilnahme. Die Grundregeln des Song Contests, glaube ich, sind unpolitisch. Also die Rundfunkbehörden haben sich zusammengeschlossen, um eine künstlerische Veranstaltung zu machen. Und bis auf 2022, wo Russland ausgeschlossen worden ist, glaube ich, hat das immer auch so stattgefunden. Man kann jetzt an vielerlei Drehschrauben drehen, aber ich finde es nicht legitim, die Teilnahme zu verknüpfen, also mit dem Ausschluss eines anderen Landes. Gerade weil die Künstlerin ist eine Überlebende dieses Massakers in dem Stadion, wo die Jugendlichen hingemetzelt worden sind von der Hamas. Also muss man auch vom Hinterkopf behalten, dass das ja Künstlerinnen sind, die vielleicht einen ganz anderen Zugang zu Netanjahus Politik haben können.
Die selbst vielleicht auch genau die Politik kritisieren und dann Opfer würden. Es hat auch ESC-Gewinner Österreichs JJ argumentiert, das ist schon länger her, dass gesagt hat, Russland lässt man auch nicht teilnehmen, jetzt sollte man auch Israel ausschließen, weil es ja Krieg führe.
Ja, das hat ja damals auch zu einem gewissen Aufschrei geführt. Und ich finde es aber grundsätzlich nicht gut, wenn Künstler, ja, in dem Fall der Cece, sich da politisch äußert und das auch verbunden wird mit der Künstlerin, ja, die noch dazu diesen grauenvollen Anschlag der Hamas überlebt hat. Ja. Also eine Künstlerin auspumpen ist keine Meinung. Ja. Das ist auch nicht eine berechtigte Kritik am israelischen Staat oder an der Vorgangsweise des israelischen Staates. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, das muss man differenziert behandeln und anders sehen. Ja. Und da versteckt sich schon oft natürlich Antisemitismus dahinter. Und natürlich wird da schon auch ein gewisser Hass bedient. Ja. Und da muss der Künstler besonders aufpassen.
Also Sie sind beide dafür, dass Israel teilnimmt am Song Contest, an diesem kommenden Song Contest?
Ich sehe das so, ja. Ich denke nur, wenn die Entwicklung in diese Richtung weitergeht, also vor welchen Trümmern eines Song Contests wird Österreich stehen, was bedeutet das auch für die Austragung? Unter welchen Sicherheitsvorkehrungen wird interessant werden, wird eine Riesenherausforderung werden.
Ja. Würde Ihrer Meinung nach der Song Contest tatsächlich in Gefahr sein, wenn Spanien als einer der 5 größten Geldgeber dieser Veranstaltungen, letztlich vielleicht auch Frankreich und weitere Nationen, Irland und die Niederlande absagen? Würde dann Ihrer Meinung nach dieser Song Contest Geschichte sein, weil so viele dann nicht mehr teilnehmen würden?
Das kann durchaus diese Entwicklung nehmen. Da werden jetzt vielleicht manche sagen, das wird uns nicht abgehen. Ne? Aber auf der anderen Seite, ja, das kann natürlich eine Entwicklung sein. Auf der anderen Seite müssen die Länder, die jetzt dann vielleicht solche Handlungen setzen, dann damit rechnen, dass vielleicht irgendwann einmal bei anderen Veranstaltungen eine Retourkutsche folgt. Ne?
Das wäre, glaube ich, das Ende des Song Contests in dieser Form, weil dann müsste man komplett andere Richtlinien festlegen. Also was ist jetzt mit der Türkei, ja, zum Beispiel, wo die Opposition verfolgt wird? Natürlich will ich das in keiner Weise mit irgendetwas gleichsetzen, aber das sind dann alles Fragen, die man sich irgendwie stellen muss und die man beantworten muss, ja.
Es gibt weitere Protestmaßnahmen natürlich auch nicht nur von den Ländern, die gegen die Teilnahme Israels protestieren und mit dem Boykott des Song Contests drohen. Es wollen auch Aktivisten und Aktivistinnen zum Gazastreifen segeln mit der berühmten Gaza-Flotilla. Und da hat eine wesentliche Teilnehmerin jetzt abgesagt, und zwar Marlene Engelhorn, wollte so wie Greta Thunberg dorthin segeln, lässt es aber bleiben mit dieser Begründung. Spielen wir das mal zu.
Als wir in Sizilien waren, haben wir festgestellt, ganz viele Menschen, die da sind und die bereit sind, mitzufahren, haben Reichweite. Und von denen, die Reichweite haben, sind einige weiß und privilegiert. Und damit die Balance stimmt, haben wir als österreichische Delegation eine strategische Entscheidung getroffen. Nicht noch eine weiße Person mit Reichweite auf ein Boot zu setzen, sondern, und das bin ich, mich zurück nach Wien zu holen, damit ich hier unterstützen kann.
Ist das eine legitime Ansage und ein Motiv, das verständlich ist für Sie, Frau Gawischnik?
Also ich bin jetzt etwas überrascht, ja. Macht mich fast ein bisschen sprachlos. Also man kann natürlich sich als weiße Frau in dem Sinn absolut privilegiert sehen. Ja, aber was bedeutet das für politisches Engagement, wenn ich eine reichweitenstarke Persönlichkeit bin und eine politische Meinung vertrete, soll ich es als weiße Frau nicht mehr sagen dürfen? Also ich kann diese Aussage jetzt sehr schwer einordnen, muss ich ehrlich sagen. Und muss ich selber irgendwie erklären, was damit wirklich gemeint ist, wenn ich es als feministische Frauenpolitikerin eigentlich nicht verstehen kann, ja.
Leuchtet Ihnen das ein, was sie da sagt?
Nicht wirklich. Ich glaube, sie hat an irgendeiner Ausrede gebastelt, nicht mitzufahren. Okay. Ja, und das sehr eigenartig begründet. Platz zu machen, offenbar für nicht weiße andere Frauen, so habe ich das jetzt verstanden, also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
Eine überparteiliche Initiative hat sich auch gebildet in Österreich unter Ariel Musikant, Daniel Kapp und Wolfgang Sobotka als federführende Personen. Sehr viele haben da unterschrieben. Und zwar sieht diese Initiative einen antisemitischen Tsunami in unserem Land wie noch nie seit 80 Jahren und verurteilt daher auch Boykottmaßnahmen gegen Israel und Sanktionsdrohungen ebenfalls. Ariel Musikant sagte gestern bei der Präsentation dieser Initiative Folgendes.
Und die Frage ist ganz simpel. Wenn heute eine Gruppe von Juden hier eine Demonstration machen würde, was weiß ich, am Stephansplatz, würde man dann die hier lebenden Palästinenser kontaktieren und ihnen sagen, ihr dürft nicht oder ihr solltet besser nicht auf den Stephansplatz gehen, weil das könnte für euch gefährlich sein? Warum muss ich, der ich hier heute sitze, 2 Sicherheitsleute da draußen haben? Warum? Und warum ist das Normalität? Warum finden sich alle damit ab, dass ich mir überlege, ob ich sozusagen einen Sicherheitsmann bitte, hierher zu kommen oder 2 oder 3? obwohl das eine geschlossene Pressekonferenz ist, von der ohnehin außer den Medien niemand weiß. Und trotzdem sagt mir meine Sicherheit, du brauchst Sicherheit, weil es könnte ja dies und jenes passieren. Im Umkehrschluss, wenn die andere Seite betroffen wäre, sehen Sie eine Moschee, die bewacht werden muss?
Ist das berechtigt, was Aril Musikanter sagt? Haben wir das schon hingenommen, dass logischerweise jüdische Einrichtungen in Österreich ein Riesensicherheitsaufgebot brauchen und jetzt erst recht und noch viel mehr in Zukunft?
Also grundsätzlich haben wir ja diese Debatte oder auch Entwicklung in den letzten Jahren verfolgen müssen, dass Übergriffe gegenüber Juden in Europa zugenommen haben, in manchen Ländern massiv, Frankreich als ein Beispiel, wo viele jüdische europäische Mitbürger und Franzosen Frankreich verlassen haben, Anschläge quer durch Europa und da ist zu Recht die berechtigte Sorge da, dass das also so überhand nimmt und dass man da wirklich massiv gegensteuern muss. Und das war auch immer in der Debatte, dass wir einen importierten Antisemitismus in Europa erleben, wo halt Menschen, die aus dem arabischen Raum zu uns gekommen sind, diesen mitgebracht haben und hier teilweise auch noch weiter forcieren und teilweise auch in Strukturen wie der Muslimbruderschaft etc., das leider massiv auch gefördert wird.
Ich finde, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wo man als privilegierte weiße Frau sagen kann in Österreich, hier müssen wir was dagegen unternehmen und hier sollten wir auch dagegen was unternehmen. Weil das können wir in dem Sinn auch beeinflussen. Das ist unsere Gesellschaft, das sind unsere Gesetze, das ist unsere Lebenskultur. Im Gazastreifen können wir im Moment wenig beeinflussen. Mhm. Da können wir irgendwie nur hilflos zusehen. Ja? Aber hier können wir wirklich auch unseren Mitbürgerinnen, unseren Mitbürgern und vor allem unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sagen, also wir stehen mit Sicherheit hinter euch und wir wollen das nicht und wir wollen, dass ihr euch frei bewegen könnt. Und jeder, der das irgendwie nur in Frage stellt, also der wird von uns verurteilt und wird von uns auch verfolgt. Es gibt hier ein Recht auf freie Religionsausübung und gerade also diese Kultur soll auch mit der Schule, mit dem Kirchgang, zu religiösen Veranstaltungen jede Freiheit haben, die Österreich irgendwie bieten kann. Ich finde das unzumutbar, absolut unzumutbar.
Aber das ist ja seit Jahren so, Richtig. Dass es ohne Sicherheitsvorkehrungen einfach nicht geht, oder?
Ja, ich habe das ja
Das hat sich schon die letzten Jahre natürlich weiter
zugespitzt,
das muss man schon sagen.
Weil,
also, wir hatten bis zum Jahr 2000...
importiert worden.
Ja, also bis zum Jahr 2015 war es in dieser Schärfe nicht vorhanden wie heute. Ne? Und natürlich haben wir auch durch die Entwicklung 2015 eine gewisse radikale islamistische Struktur in Europa zugelassen, die sich entwickeln konnte, verstärkt hat und terroristische Anschläge, die zugenommen haben und leider auch Übergriffe gegen Juden.
Das lässt sich nicht abstreiten. Es gibt, glaube ich, eine uralte Wurzel auch in unserer auch christlichen Tradition des Antisemitismus. Dann haben wir natürlich im rechtsextremen Bereich einen Antisemitismus auch erlebt. Und es gibt mit Sicherheit auch einen zugewanderten Antisemitismus. Also diese drei.
Und es gibt einen linksextremen Antisemitismus. Auch das darf man nicht aushalten.
Ja, mittlerweile auch, ja. Mhm.
Das heißt, diese Strömungen gab es schon und verstärken sich jetzt.
Was berichtet wird, ja.
Sehen Sie, weil gerade Heinz-Christian Strache hier sitzt und die Freiheitliche Partei, und so ist es ja auch tatsächlich gewesen, hat in ihrer Geschichte sehr oft antisemitische Postings oder Äußerungen von Trägern und von Funktionären der Freiheitlichen Partei in ihren Reihen ja gehabt. Nehmen Sie Heinz-Christian Strache ab, dass er jetzt rigoros gegen Antisemitismus auftritt?
Ja, schon. Natürlich nicht allen Repräsentanten seiner Partei, dafür habe ich auch zu viel gehört oder gesehen. Also, da gibt es schon auch sehr, sehr böse Beobachtungen und Dokumentationen von, das sind ja jetzt nicht mehr ihre Parteikollegen in dem Sinn, aber ihnen persönlich nehme ich das absolut ab. Und ich denke, dass es auch ein sehr wichtiges Zeichen ist. Wenn man in irgendeiner Form in Österreich eine Spur weiterkommen möchte in unserer Gesellschaft, dann müssen wir ein bisschen mehr aufeinander zugehen und auch uns ein bisschen mehr auch in den Kopf des anderen hineinversetzen. Weitere Polarisierungen wird auch Österreich schwer aushalten können, ja.
Ich frage das deswegen, weil gerade heute ein aktueller Fall bekannt geworden ist, wonach ein Zivildiener, der sich freiwillig gemeldet hat für die Gedenkstätte Mauthausen, dort eine massive Drohung gegen dortiges Personal auch ausgesprochen hat, sogar mit Waffen und mit Fotos, die er geschickt hat, wo er sich mit einer Waffe dargestellt hat und Drohungen ausgesprochen habe. Natürlich hat man sofort reagiert und auch sofort ausfindig gemacht und festgestellt, oder nach eigenen Aussagen des Verdächtigen, dass er aus dem FPÖ-Milieu sei, zumindest jedenfalls ein Sympathisant gewesen sei. Also es gibt durchaus in ihrer Partei natürlich Stimmen, die antisemitische Äußerungen und antisemitische Statements von sich geben und antisemitische Drohungen ebenfalls. Wie ist es zu bewerkstelligen, dass das in der jetzigen FPÖ keinen Platz mehr hat?
Also ich kann ja nur in der Verantwortung reden, die ich über 14 Jahre als Landesparteiobmann der FPÖ in Wien oder auch als Bundesparteiobmann hatte. Und da war mir immer sehr klar, einerseits die Geschichte auch aufzuarbeiten, auch die eigene Parteiengeschichte, auch unsere Mitverantwortung an dem Wahnsinn des Holocaust. Und ich habe da immer sehr klare Worte als Bundesobmann gefunden, auch im Zuge des Akademikerballs. Auch dann in der Regierung, wo wir, was die Gedenkkultur betrifft, hier einiges gemacht haben, auch die Doppelstaatsbürgerschaft und auch, ich sage auch...
Zwangsarbeiterentschädigungsfonds.
Auch die Entschädigung, jetzt, ja. Natürlich auch im Zuge des EU-Ratsvorsitzes, wo wir vieles auch in dem Bereich weitergebracht haben. Und das ist eigentlich sehr positiv gesehen worden. Leider gibt es immer wieder Einzelfälle, und ich glaube in allen Parteien, ne, die aber nicht sozusagen für die Gesamtpartei sprechen, sondern die man einzeln bewerten muss und dann auch entsprechend Konsequenzen daraus ableiten muss.
Noch einmal zum Vorgehen der israelischen Regierung. Die ja zu kritisieren ist, das haben Sie beide schon gesagt heute in der Sendung, das möchte ich jetzt noch mal kurz herausarbeiten. Wo ist zu unterscheiden, dass Kritik an der israelischen Regierung an speziellen Vorgehen in Gaza, am speziellen Vorgehen auch gegen die Zivilbevölkerung, kein Antisemitismus drin versteckt ist, wo man berechtigt Kritik äußern kann. Woran ist das zu unterscheiden, dass das kein Antisemitismus ist und trotzdem Kritik berechtigt ist?
Also politische Kritik an politischen Vorgehen zu äußern, ohne das in irgendeiner Form an einer religiösen Zugehörigkeit zu messen, glaube ich, muss möglich sein. Ja? Also Netanyahu ist, glaube ich, aus meiner Sicht im Moment am Rande des, ich möchte es fast sagen, politischen Wahnsinns. Also das kann man durchaus auch so sagen. Dabei dort dieses... das wirklich in Brand zu setzen, was im Moment dann noch an Möglichkeiten wäre, in Richtung irgendwie Zwei-Staaten-Lösung zu gehen, das ist aus meiner Sicht mittlerweile fast vollkommen ausgeschlossen. Also diesen Weg gibt's nicht mehr. Verhandlungen sind komplett abgebrochen. Die Partnerschaften, die möglich gewesen wären, das ist alles irgendwie komplett zerstört. Also das kann man, denke ich, schon aussprechen auch. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die Existenzfrage natürlich in den Raum gestellt wird, aber das ist aus meiner Sicht jetzt wirklich ein anderes Thema. Ich finde, man muss sich wirklich auf diesen Konflikt auch sehr punktgenau und auch sehr zielgenau, also die Kritik formulieren, wirklich am Vorgehen und wie das politisch dort gehandhabt wird im Moment. Ja.
Ist es daher verständlich aus Ihrer Sicht, dass die Europäische Union den Ton und die Gangart gegen Israel verschärfen will, namentlich mit der Rede von Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin, die tatsächlich von Sanktionen schon gesprochen hat, was ja bis jetzt nicht europäische EU-Linie und schon gar nicht Österreichs Linie war. Müsste man da nachschärfen?
Also ich sag, wir als Österreicher sollten tunlichst grundsätzlich unsere verfassungsgemäße Neutralität leben und uns da auch nicht in der Art und Weise dieser Aussage der Europäischen Unionskommissionspräsidentin da irgendwie nur beteiligen.
Also ich glaube, das hat mit Neutralität jetzt wirklich...
Schon, weil natürlich...
Neutralität heißt nicht, sich aus jedem politischen...
Nein, bei dem Konflikt ist eins festzuhalten. Es gibt eine Hamas, eine Terrororganisation, die 1700 Leute bestialisch umgebracht hat. Und ja, dann natürlich auch Geiseln genommen worden sind, die bis heute nicht freigelassen worden sind. Es war immer wieder der Schritt da, wo man sich auch von der amerikanischen Seite versucht hat einzubringen, dass die Geiseln befreit werden, damit es hier zu einem Ende der Auseinandersetzungen kommen kann. Dazu war man nicht bereit und damit ist weiter letztlich auch die Eskalation vorangetrieben worden. Und ich befürchte, dass das, was Frau Klawiczynyk gesagt hat, diese Zwei-Staaten-Lösung, die war vor ein paar Jahrzehnten möglich, ja, aber heute, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, ist das zu befürchten, dass das überhaupt Geschichte ist. Ja? Und die Frage wird sein, wie man aus diesem Wahnsinn überhaupt herausfinden kann. Ne? Ich glaube aber nicht, ja, dass das ein Modell ist, dass man sagt, wir machen jetzt Sanktionen und wir machen eine Sanktionsliste und jetzt wird Israel sozusagen sanktioniert als Staat. Ja? Und weil wir ja da schon auch in der Konfliktsituation ansagen müssen, die Hamas, aber auch andere Vertreter, die heute für die Hamas in Europa auf die Straßen gehen, wollen die Vernichtung Israels. Die wollen die Vernichtung des jüdischen Volkes. Die wollen und rufen das auch, ja, die Juden ins Meer zu treiben, ja, und proklamieren das auch offen. Also da habe ich null Verständnis. Ja, und deshalb muss man das da bitte auch entsprechend differenziert behandeln.
Absolut, ja. Ja, ich meine, es gibt ja in Israel sehr harte Kritik auch an Netanjahu, auch von den Familien, von den Angehörigen der Geiseln, die mittlerweile sagen, also das Leben ist in Gefahr und das ist vielleicht nur mehr noch, die Geiseln sind ein Vorwand, um irgendwie das alles durchziehen zu können. Ja, es geht um 50 Menschen, 25 davon sind wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Da kämpfen die Angehörigen noch um die Übergabe von den sterblichen Überresten, was an und für sich eine Vorstellung ist, die, ja. Das will man sich, Wahnsinn. Da will man sich nicht hineinversetzen. Also das ist eine Gänsehaut und kann ich nicht, ja.
Wir diskutieren, meine Damen und Herren, hier, wie Sie gesehen haben, über Außenpolitik und bleiben noch ein bisschen dran, nämlich schauen in die USA nach dem Attentat und dem Mord an Charlie Kirk. Greift jetzt Donald Trump zu noch härteren Maßnahmen? Wir sind gleich zurück bei Beide Seiten Live. Wir sind zurück bei Beide Seiten Live, meine Damen und Herren. Bei uns diskutieren heute Eva Klawischnik und Heinz-Christian Strache das Thema Nahost, Israel und den Song Contest haben wir gerade abgearbeitet. Und jetzt widmen wir uns den USA, wo ebenfalls ein ungeheurer Kulturkampf im Gange ist, spätestens seit der Ermordung von Charlie Kirk, dem Rechtsaußen-Influencer. Jetzt möchte Donald Trump offenbar auch unliebsame Medien loswerden. Er klagt die New York Times auf 15 Milliarden Dollar mit der Begründung, sie sei Sprachrohr der Demokratischen Partei, sie würde ihn verleumden und üble Nachrede gegen ihn betreiben. Frau Klawischnik, jetzt ist natürlich anzunehmen, dass er die Klage verlieren wird, aber was erreicht er denn trotzdem damit oder versucht damit zu erreichen?
Also, dass ein Präsident ein freies Medium in den USA klagt, ist, glaube ich, einzigartig. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form, in dieser Größenordnung schon mal gegeben hat, dass jemand in eine Milliardenklage gegangen ist, weil er sich als Präsident verleumdet sieht, weil ein Blatt oder eine liberale Zeitschrift, das Sprachrohr der, ja, in diesem Fall Opposition ist. Wüsste ich jetzt nicht, ja. Man, New York Times Daily und so weiter, man ist außergewöhnlich gut informiert. Ich wüsste nicht, wo er wirklich verleumdet worden sei. Kann man mit Spannung zuschauen, wenn man das österreichische Medienrecht oder die österreichischen Möglichkeiten sieht, die man als Klagsmöglichkeiten hat. Aber das werden wir wahrscheinlich so nicht einordnen können, ja. Also muss man mal abwarten, was das jetzt wirklich ist, ja.
Was erreicht denn Trump damit, Ihrer Meinung nach?
Ich kenne jetzt den Fall nicht konkret und ich weiß auch nicht, auf welche Verleumdungen oder Diffamierungen oder Rufschädigungen er sich da beruft. Kann ich nicht bemessen. Ich kann es ja nur bemessen, sozusagen bei uns in Österreich. Und da verstehe ich jeden, ja, der mit gezielten Verleumdungen, Rufmord, ich sag Rufschädigungen konfrontiert ist, dass er sich das nicht gefallen lässt und natürlich dann auch klagt, weil es gibt einen Rechtsstaat und wenn man dann Recht bekommt, auch entsprechende Urteile gesprochen werden und die Leute dann auch die Konsequenz tragen müssen, weil wir reden zu Recht von Hass im Netz, wir reden zu Recht, dass also gewisse Mechanismen einer gezielten Verleumdung nicht stattfinden dürfen, naja, dann muss man sich ja dagegen wehren können, dafür gibt es den Rechtsstaat. Das, was die Schadenssumme betrifft, das ist ja absurd hoch. Ja, das ist ja absurd hoch, aber da muss man mal, glaube ich, das amerikanische Gesetz oder die Gesetzesstruktur hinterfragen. Ja, das finde ich absurd, aber das natürlich, wenn Medien mit Diffamierungen und Rufschädigungen jemandem einen Schaden anrichten, dafür auch natürlich aufkommen müssen, das verstehe ich. Aber das ist keine Frage von Milliarden.
Ja. Na, 15 Milliarden ist eine Vernichtungsklage. Ja. Also da ist die Absicht erkennbar.
Diese Vernichtungsklagen haben ja mehr im Sinne, als nur einen eigenen Ruf, der vielleicht geschädigt worden ist, wiederherzustellen, sondern dieses Medium gänzlich auszuschalten. Ja. Das würde ja in eine Politiklinie von Donald Trump passen, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, wie er Realität mittlerweile wirklich wahrnimmt. Also ich habe diese Debatte um Kirk in dem Sinn mit großer Sorge verfolgt, weil noch bevor in irgendeiner Weise klar war, also was der Hintergrund ist, wer diese Person überhaupt sein konnte, du kanntest ein dunkles Fahndungsfoto, hat er schon irgendwie in Richtung, das Blut an den Händen in Richtung der Demokraten sozusagen geschoben. Die Demokraten seien schuld gewesen an dem Ganzen. Und das ist eine Entwicklung, die einem wirklich mit großer Sorge erfüllen muss, weil wenn es nur mehr noch um die Linken, die Demokraten, obwohl die ganze Spitze abwärts sich sehr klar dazu geäußert hat, auch zu Recht, dass das zu verurteilen ist. Ja? Ich meine, in den letzten 6 Monaten gab es in den USA 150 politische Attentate. Ja? Im Juni die demokratische Abgeordnete, Kongressabgeordnete, eine jünger als ich mit 2 Kindern. Ja? Also de facto, da kann man in die Privathäuser hineingehen und die Leute erschießen mit der Supermarktwaffe von ums Eck. Also das ist Also furchteinflößend, da geht es für mich nicht mehr. Also dass diese Debattenkultur so nur in ein absolutes Aus unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts irgendwie führen kann, ist, glaube ich, offensichtlich. Ja?
Ist diese Beschuldigung der Linken durch Donald Trump und seine Leute am Mord von Charlie Kirk wider jeglichen Beweises natürlich, weil er bis jetzt nichts gesagt hat zu seinem Motiv, ist das ein politischer Feldzug, den wir hier jetzt live erleben, mit der Folge vielleicht sogar eine Art Reichstagsbrand-Situation herbeiführen zu wollen, um die Opposition auszuschalten?
Also von solchen Vergleichen halte ich gar nichts. Ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte gerade in solchen Situationen gut beraten sind, gemeinsam aufzutreten und jegliche Gewalt gegenüber Andersdenkende vehement abzulehnen, zurückzuweisen und zu verurteilen und zusammenzustehen. Das wäre jetzt der entscheidende Schritt, denn wie angesprochen, wir haben eine Entwicklung in den USA, wo Demokraten Opfer von Anschlägen geworden sind. Der Donald Trump, 3 Attentate, also 2 überlebt hat, ein 3. konnte abgewendet werden, das darf man nicht vergessen. Da ist natürlich auch eine große Emotionalität dahinter. Jetzt, wenn man so will, mit Kirk jemand ermordet worden ist im Zuge eines Attentats, der irgendwie so die junge Nachwuchshoffnung war, ja, und für die junge Magerbewegung tätig gewesen ist, nach dem Motto, wir haben den Trump nicht erwischt, aber dafür den Kirk. Ja. Und da sind schon natürlich viele Worte im Vorfeld gegenüber Kirk gefallen, die das Ganze angeheizt haben und wo ihm auch Dinge unterstellt worden sind, die nachweislich so nicht stimmen und Zitate aus dem Kontext gerissen worden sind. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist in Wahrheit dann danach, wie über Blue Sky und über andere Netze leider aus dem linken Spektrum mit großer Häme reagiert worden ist, teilweise mit Freude reagiert worden ist, man Memes da auch noch gemacht hat und sich verächtlich gemacht hat. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil das demokratiefeindlich ist und ich eigentlich meine, wir sollten da jetzt alle zusammenrücken, ja, und aufstehen gegen so eine Entwicklung und diese Spaltung der Gesellschaft versuchen, wieder auf den Punkt zurückzuführen, der notwendig ist, nämlich einen Diskurs zu führen, zu sehen, dass hinter jedem Politiker ein Mensch steckt, Kinder, ja, Familien, ja, Angehörige, und dass man nicht jemanden, der eine Meinung hat oder auch mit der Meinung provoziert, das ist legitim in der Demokratie, ausschaltet, weil es nicht die eigene ist. Und das kann nicht sein. Und deshalb ist das, was der Misik gesagt hat, für mich auch unfassbar, dass der dann in dem Zusammenhang eigentlich auch aus der Debatte entstanden, dann noch den Elon Musk quasi das wünscht, was dem Hitler und dem Mussolini passiert ist. Naja, das wäre Lynchmord sozusagen, weil er ihn als Faschisten bezeichnet. Na, gute Nacht.
Die Äußerungen, ja?
Da waren jetzt ein paar Punkte dabei. Ich möchte nur kurz auf eine Formulierung, die Sie verwendet haben, jetzt kurz eingehen. Mhm. Und ich finde, genau bei sowas muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Also Sie haben jetzt gesagt, wir haben den Trump nicht erwischt, dafür haben wir jetzt sozusagen die Nachwuchshoffnung erwischt. Wer ist wir? Also ich würde bei solchen Sachen sehr vorsichtig sein.
Das ist in den Blue Sky-Netzwerken sehr offen artikuliert worden, wo die ganzen
moralin-gesteuerten
Apostel sich befinden und sie nicht aufgeregt haben. Das ist dort argumentiert worden. Zum Teil.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, sollte man so nicht zitieren, weil es genau dieses Bild hervorruft, es gäbe hier eine linke irgendwas, die sozusagen sich mit politischen Attentaten des politischen Kampfes bedient.
Und das linke Bubble hat zu 38% bei Blue Sky sich gefreut, bis dann dort eine Bereinigung.
Das ist eine ganz andere Diskussion. Nur ich finde, bei uns soll es jetzt keinen Platz haben, weil ich finde, wir diskutieren jetzt auf einem sehr guten Niveau miteinander. Ja, also ich möchte das nur vorausschicken. Also die Positionen von Kirk, da war unfassbar Provokantes dabei. Ich teile gar nichts davon. Trotzdem, und das muss, glaube ich, uns auch wirklich verbinden, und das hat es auch in Europa schon gegeben. Also dass Parteien wirklich gemeinsam, in allen Ländern gemeinsam auch Resolutionen verabschieden, wo politische Gewalt als politisches Mittel einhellig verurteilt wird. Ja? Also wir erinnern uns an das Attentat von Schweden. Da gab es einen gemeinsamen Friedensappell bei uns auch im Parlament. So kann man es auch machen. Ja? Also man muss nicht den Weg gehen, dass man anfängt, Schuldzuweisungen noch in der Sekunde und das zu politisieren. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, auf den sozialen Medien ist jede Emotion ein Klick. Da geht es um Geld, da geht es um Algorithmen. Also wir machen uns da sozusagen zum Opfer einer Industrie, die mit unseren Emotionen und auf unserem Rücken die Gesellschaft spaltet und damit auch noch Geld verdient.
Ja, aber ich glaube, bei eurer Wertschätzung, Resolution hin und her, ich glaube, es braucht einen anderen Umgang und da muss jeder sich selbst bei der Nase nehmen. Ne? Wenn man Menschen entmenschlicht in der politischen Auseinandersetzung, ihnen jedes demokratische Recht abspricht, sie als Faschisten diffamiert, als Nazis diffamiert, quasi sagt, die haben gar kein Recht auf eine Meinung und kein Ausgeschalten und man wünscht ihnen das, was dem Mussolini passiert ist, na dann gute Nacht.
Ja, aber über wen reden
dann
Sie
ist
jetzt?
Jeder das ist nein, aber das ist etwas, was ja leider auch von vielen in einer gewissen linken Echokammer plus auch noch verteidigt wird.
Ja, aber auch in den rechten Echokammern. Auch Trump hat Kamala Harris als linke Faschistin bezeichnet. Ich meine,
ja, da haben sich zwei gegenseitig das Gleiche vorgeworfen, was ein Schwachsinn ist. Ne?
Ja, also da, glaube ich, sind wir uns einig. Ja? Und was die Bubbles da im Moment irgendwie, was da hier abgeht.
Ja, aber es sind ja nicht nur Bubbles. Das sind ja Leute, die haben ja schon Gewicht auch in unserer Gesellschaft.
Ja, ich verurteile das auch. Ja.
Herr Miesig ist Autor, Kolumnist, SPÖ-nahe Influencer, wird herumgereicht als der Moralapostel schlechthin. Dann ist Armin Wolf dort tätig, weil Sky so fürchterlich ist, aber dort findet man keine Worte, die zur Klarstellung vielleicht damit dienlich gewesen wären, bis hin zum Herrn Klenk. Also das sind nicht unbedeutende Menschen, die in unserer Gesellschaft präsent sind, bis hin zu öffentlich-rechtlichen Journalisten in Deutschland, die dann bewusst falsche Zitate und Anwürfe machen.
Ja, muss man auch noch dazu sagen, also dass es im Moment jetzt auch irgendwie Diskussionen gibt, dass man Euthanasieprogramm für Obdachlose macht, unter Anführungszeichen.
Ja, ein Wahnsinn.
Also
Wahnsinn,
das
war der Fox-Moderator.
Der Journalist hat aber die Konsequenz gezogen.
Ja, beim ZDF hat es, glaube ich, auch Konsequenzen.
Das wollte ich auch noch zur Sprache bekommen. Ich möchte nur noch wissen, welches konkrete Klenk-Posting oder Wolf-Posting Sie
gemeint haben. Nein, die fehlen mir da. Ne? Weil wir auf Plusky haben wir eine Entwicklung gehabt, wo man ja immer diskutiert hat, wir gehen von X weg, weil die Stimmung ist da zu Hass erfüllt. Und dann erlebt man bei Plusky eine Stimmung, die ja dokumentiert wird, dass sogar man dort jetzt dann endlich eingegriffen hat. Ja? Aber da habe ich die mahnenden Stimmen oder die moralischen notwendigen Stimmen vermisst.
Ja? Ja, ich wusste gar nicht, dass Sie in dem Netzwerk überhaupt aktiv sind. Aber weil Sie angesprochen haben, die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat Morddrohungen bekommen nach einer Anmoderation eines Beitrags nach dem Mord an Charlie Kirk. Und zwar hat sie da wörtlich gesagt, in der Anmoderation, Charlie Kirk sei ein extrem umstrittener Influencer gewesen, der für Donald Trump seit Jahren massiv die Werbetrommel gerührt hat. Tatsache. Und vor allem hat sie dann gesagt, bei jüngeren, konservativen, christlichen und auch rechtsradikalen beliebt gewesen sei. Mhm. Daraufhin gab es unzählige Morddrohungen gegen sie, dass sie beschlossen hat, sie macht jetzt längere Internetpause, weil der Mob sie bedroht hat.
Das ist extrem bedauerlich und ich frage mich, in welcher Empörungskultur sind wir irgendwie angekommen? Also, dass wir überhaupt nicht mehr miteinander diskutieren können. Also, dass es eine Meinung ist, eine Morddrohung auszustoßen. Also, an welche Grenzen kommen wir? Und ich glaube, das wird jetzt sehr viel Anstrengungen erfordern, vor allem zu erkennen, welche unglaublich toxische Rolle die sozialen Medien jetzt in diesem ganzen in dieser Welt spielen.
Ja, ich glaube, wenn du jemanden den Tod wünschst, dann ist das kein Disput mehr, sondern das ist natürlich die Attitüde, auf die Tat, ja. Und man muss natürlich auch festhalten, dass manche wirklich das mit Meinungsfreiheit verwechseln. Und da hört jede Meinungsfreiheit auf, wenn ich jemanden den Tod wünsche oder auffordere, jemanden zu töten. Da ist ganz klar eine strafrechtliche Grenze da. Und deshalb ist das, was da passiert, vehement abzulehnen. Aber ich möchte schon auch die anderen Zitate erwähnt wissen, wo sie ihn als einen Rassisten oder mit rassistischen Aussagen etc. in der Sendung konfrontiert hat und ihm Dinge unterstellt hat, die man halt so auch nicht in den Raum
bringt. Rassismus ist aber immer in dem Sinn...
Naja, Rassismus hat er nicht gelebt. Ne? Und das wird ihm falsch unterstellt. Da werden Zitate bemüht zum Beispiel, völlig falsch sind. Ja? Wo den deutschen Journalisten, die das behauptet haben, nachgewiesen werden konnte, stimmt nicht. Wo sogar der Stephen King sich entschuldigen hat müssen für ein falsches Zitat, das er zum Besten gegeben hat. Also da passieren schon Framings, wo man sich denkt, boah, so offenkundig die Unwahrheit behaupten, wo dokumentiert ist, dass er keine Steinigung der Homosexuellen wollte, sondern genau das Gegenteil.
Ja,
also Wahnsinn. Wahnsinn.
Da gebe ich Ihnen allen recht. Ja. Und Ihre Empörung darüber auch. Ja. Also mich empört das auch. Also man muss sehr präzise in dem Sinn zitieren. Und ein Hoch dem wirklich guten Journalismus, die diese Sachen ausgewogen auch berichten. Natürlich kann man sagen, er wurde von Rechtsradikalen unterstützt. Ja, aber man kann natürlich auch dazu sagen, dass er einer war, der trotz seiner wahnsinnig umstrittenen Meinungen sich auch in progressive Umgebungen hineinbegeben hat und das zur Diskussion gestellt hat. Ja, das hätte vielleicht auch noch dazu gepasst, ein ausgewogenes Bild zu zeichnen zu diesen extremen Positionen.
Wobei natürlich auch nachweislich diese Diskussionen, die offensichtlich als offene Diskussionen geframed worden sind, dann manipulativ geschnitten worden sind, dass er dann letztlich als Sieger auftaucht und das in seinem Sinn natürlich auch verwendet hat. Auch das ist mittlerweile nachgewiesen, aber das ist richtig, man muss da präzis sein. Jetzt haben Sie selbst, Frau Klawischnik, waren Opfer von Hassnachrichten beim Ausstieg aus der Politik ganz vor allem. Wie haben Sie darauf reagiert damals?
Ich glaube, jetzt im Rückblickend kann man das, glaube ich, gar nicht vergleichen mit dem, was jetzt abgeht. Ja? Mhm. Und damals war es für mich, glaube ich, schon an einem Punkt angekommen, also wenn es einmal dann gegen Familie und Kinder geht, wo ich mir denke, das geht irgendwie nicht. Also tote Klawischnikskindern und so weiter, das brauchst du irgendwie nicht. Ja? Mhm. Das einzig Lustige an der ganzen Geschichte war, dass die Kinder im Kindergarten dann, dass ein paar als Polizisten gegangen sind. Aber ja, also man muss es dann auch mit einer gewissen dicken Haut irgendwie nehmen, aber das darf irgendwie nicht sein. Und ich komme noch aus einer politischen Zeit, wo es noch gar keine Social Media gab. Man muss sich das nochmal vorstellen. Also wo wir 2006 uns einmal gefragt haben, was ist eigentlich Facebook, ja?
Ja. Nein, also das ist ein Irrsinn. Ich meine, das haben wir alle leider erleben müssen. Also ich war ja mal auch Attentatsziel von diesem Mahmoud Mohammed, ja, dann kriegst du laufend natürlich Morddrohungen bis hin zu den Kindern, die bedroht werden, und da bist du fassungslos und natürlich verzweifelt, weil du kannst ja, in der Situation weißt du gar nicht, wie du jetzt richtig reagieren sollst, weil du nicht helfen kannst.
Ist es jetzt wieder irgendwie nur ein Irrer, oder ist es diesmal ernst gemeint, oder was bei Frauen natürlich noch dazu kommt, ist halt sexualisierte Gewalt, also das ist halt besonders widerlich, auch für die Mitarbeiter, die das dann irgendwie lesen müssen, Mitarbeiterinnen, ja, was echt denkst, boah, im wessen Kopf entspringen solche Fantasien, also wo du richtig Angst kriegst. Ja.
Jetzt sind Sie aber, Herr Strache, selbst aktiv, auch weil Sie Privatpersonen klagen.
Natürlich, ja.
Was Postings betrifft, und zwar haben wir da eine Übersicht eingeblendet für Sie. Das sind offensichtlich Klagen, die Sie da anstrengen. Und es ist hier zweimal zum Beispiel bei diesen Fällen um einen geteilten Ö24-Artikel zum Thema Ihrer Scheidung gegangen, die geteilt worden sind von diesen Usern. Ein Medium, das man eigentlich sagt, hast du das schon gelesen, und dann stellt man es auf Facebook. Und Sie klagen aber nicht die Zeitung oder Fellner, sondern Sie klagen die Internet-User.
Nein, ich habe Fellner und die Zeitung geklagt, weil ich sage und schreibe über einen irrsinnig langen Zeitraum mit 160 verleumderischen Artikeln konfrontiert worden bin und daher auch gegen die Tageszeitung Österreich in der ersten Instanz gewonnen habe. Und ja, wir klagen jetzt auch jene, die diese verleumderischen Artikel mit Freude geteilt haben und zum größten Teil kommentiert haben. Und jetzt sage ich Ihnen eins, mein Anwalt hat die vorher aufgefordert, das zurückzunehmen und vom Netz zu nehmen und einen Vergleich zu suchen, darauf ist man nicht eingestiegen. Und das wird nämlich völlig ausgeschieden, das wird gar nicht erwähnt, da hat zack, zack, zack zwar eine Anfrage gemacht, hat von uns die Aufklärung bekommen, aber dann nicht darüber berichtet. Und das nennt man Framing. Und jetzt sage ich Ihnen was, ich lasse nicht mehr zu, dass ich seit 6,5 Jahren für eine gewisse Klientel, für Verleumdungen und Diffamierungen einfach dastehe und sage, ich halte die linke und die rechte Backe hin, ich lasse mir das nicht gefallen.
Das heißt, die Postings sind zu einem Zeitpunkt geteilt worden, oder die Artikel sind geteilt worden, wo die Verleumdung noch nicht eingeklagt war.
Die war eingeklagt, aber wir hatten noch kein erstinstanzliches
Urteil. Richtig, aber das war noch ein Zeitungsartikel, den man teilen hat können, weil es ein Zeitungsartikel war.
Ja, den kann man sowieso, man kann ihn immer teilen, aber man trägt Verantwortung, wenn man ihn teilt.
Dann weiß man
und ich bin davon überzeugt,
dass die Tageszeitung.
Naja, ich bin davon überzeugt, dass die Tageszeitung Österreich, die ja das als Kampanisierung damals gelebt hat, gegen meine Person für den Schaden der Menschen aufkommen wird, den Sie angerichtet haben. Denn wenn man über 1,5 Jahre hin gegen der Wahrheit behauptet, ich hätte meine Frau betrogen, ich hätte in der Ehe ein Kind gezeugt und andere Wahnsinnigkeiten, dann ist bei mir Schluss mit lustig. Ja? Mit solchen Lügen lasse ich nicht mit mir spielen. Ja?
Und diese geteilten Artikel haben Sie dann klagen Sie einerseits bei der Zeitung, andererseits haben Sie geklagt gegen die User,
auch die das gegen User, haben, die das kommentiert haben mit
die Memes, nicht innerhalb der notwendigen
die nicht Frist, reagiert haben,
die nicht innerhalb für keinen der notwendigen Vergleich. Frist, das ist ja nicht viel Zeit.
Die hätten die Möglichkeit gehabt, davon gleich zu haben und das Posting zu löschen, wenn man reagiert.
Haben es nicht gemacht. Ist das legitim, was hier Heinz-Christian Strache macht?
Absolut, ja. Ich meine, es gibt auch ein gewisses Recht nach wie vor auf Privatsphäre, auch wenn es bei Politikern eingeschränkt ist. Also ich kenne das alles, ja. Ich habe es halt in anderer Form erlebt. Also bei mir waren teilweise Daten aus dem Geburtenbuch in Zeitungen zu lesen. Bei mir war über eine Fehlgeburt zu lesen, wo nur das Krankenhaus Bescheid wusste, wo ich mir auch denke, da wisch nix traurig, da gerne die ganze Seite, also ohne mit mir vorher Kontakt aufzunehmen. Ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt, aber das ist auch irgendwie etwas, wo du da denkst, boah, Echt jetzt, ja. Mhm. Wie passiert das? Ja, also sind da auch systematisch Menschen, die Daten von Prominenten, in dem Sinn, sich das anschauen und das dann nach draußen spielen, auswerten, was dafür kriegen? Ja, also es muss auch wirklich eine Grenze auch bei den Medien geben, die ganz strikt einzuhalten ist. Ja, ich habe das damals nicht geklagt. Ich war da nicht in der Lage, einfach auch ja seelisch und gesundheitlich nicht in dem Moment. Aber ist halt auch passiert, ja.
Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Wir diskutieren, meine Damen und Herren, über dieses sehr, sehr weite Feld von den USA bis nach Österreich und natürlich bis zu den beiden betroffenen Diskutanten. Wir sind aber noch nicht am Ende mit der Sendung, denn es gibt noch ein paar Regierungsmaßnahmen auch noch zu besprechen, die da sind oder die da vielleicht noch kommen. Bis gleich nach einer kurzen Pause. Unser nächstes Thema in Beide Seiten live, das sind verschiedene Regierungsmaßnahmen. Da kündigt man etwa an, die Sozialhilfe strenger zu machen. Gesetz gibt es da noch keine, jetzt will man mal verhandeln. Man kürzt ein paar höhere Pensionen, man will den Beamten ein paar Zugeständnisse abringen zum beschlossenen Pakt und man will bei einigen Förderungen kürzen, ohne zu sagen, was konkret. Aber wo ist denn da der große Wurf? Wo ist der mutige Reformschritt? Jetzt, wo eigentlich jahrelang keine Wahlkämpfe sind und man Zeit hätte für Reformen. Frau Klawischnik, bringt die Koalition mit diesen Maßnahmen überhaupt noch einen Fuß auf den Boden?
Schwierig, ja. Obwohl, man muss auch einmal jetzt zu diesem berühmten Zeitfenster, wo keine Wahlen sind, auch einmal zwei Sätze sagen. Eigentlich sollte das keine Rolle spielen, wenn irgendwo Landtagswahlen sind. Man muss ja trotzdem Bundespolitik weitermachen, aber alle sagen, das ist jetzt die riesige Chance, jetzt wird einmal zwei Jahre lang in keinem Bundesland gewählt, jetzt können wir Reformen machen. Es
wird überschätzt.
Also es wird nicht überschätzt, aber so darf es eigentlich nicht sein. Sonst dürfen wir alle nur mehr an einem Sonntag wählen und fertig und dann ist 5 Jahre Pause, ja. Das nur vorweg, ja. Also zu den Maßnahmen jetzt, also ich habe mir schon erhofft, dass jetzt in irgendeiner Form ein Herbst der Reformen kommt und das nicht Texte aus dem Regierungsübereinkommen, dass Pressekonferenzen jetzt zur Reform der Sozialhilfe irgendwie verkauft wird. Also das war schon sehr oberflächlich, was da jetzt irgendwie vorgelegt worden ist bei einem hochkomplexen Thema, wo wahrscheinlich auch sehr schwierige Verhandlungen irgendwie anstehen. Ich glaube, dass die Bevölkerung so nicht überzeugt wird. Ja? Also die spüren jetzt die Kürzungen, weil Reformen sind ja auch im Budget noch keine, sind ja eigentlich reine Kürzungen. Die spüren sie jetzt. Also man ist sauer, man will eine Woche gar nicht mal hinschauen und dann schaut man wieder hin. Und man hat das Gefühl, es steht irgendwie alles und es wird irgendwie vielleicht PR gemacht. Also der Eindruck entsteht schon, dass jetzt schon auch PR gemacht wird. Das muss ich leider ja nüchtern feststellen. Ja. Also es gibt ja zur Sozialhilfe neu, in dem Sinne noch nicht einmal irgendein Text oder ein Entwurf oder irgendwas, worüber man jetzt einmal diskutieren könnte. Das ist wesentlich das Regierungsprogramm, die Punkte, und das ist so. Ja.
Also auf die Frage, Herr Strache, ob die Koalition noch den Fuß auf den Boden bringt, würde ich Ihre Antwort annehmen, lautet nein.
Da sind Sie Hellseher, ja. nicht überraschend, ja. In Wahrheit muss man schon sagen, natürlich hätte jetzt die Regierung dieses Zeitfenster nützen müssen, um natürlich auch entsprechende Strukturreformen zu setzen und da auch mutige Schritte zu setzen. Das ist natürlich ein Flickwerk. Und klar, jetzt gibt's natürlich zu Recht den Konflikt, wenn man zu Recht natürlich von Seiten der Bevölkerung sagt, wir wollen ja zumindest die Inflation abgegolten wissen, wenn es um Gehälter geht, wenn es um Pensionen geht, ne? Und dann fällt sogar der Sozialdemokrat Babler um. Ne? Und auf einmal wird der Pensionist zum Bittsteller degradiert, der quasi Almosen bekommt, obwohl er in Wahrheit da jahrzehntelang eingezahlt hat und das irgendwo auch ein verdienter Anspruch ist, den er hat. Also da läuft vieles falsch und da sagen die Menschen zu Recht, ihr habt unser Geld teilweise beim Fenster rausgehauen für Maßnahmen, die wir nicht verstehen können, aber jetzt wollt ihr genau bei uns ansetzen, statt bei euch im System, bei der Struktur, bei den Förderungen, bei den diversen Ausgaben bis hin zur Europäischen Unionspolitik. Und ich glaube, da gibt es große Erwartungshaltungen in der Bevölkerung, aber da ist man nicht bereit, dort anzusetzen, sondern immer bei den Menschen im Land. Und das empört viele.
Naja, obwohl man da ein bisschen differenzieren muss. Bei euch im System würde implizieren, dass es in dieser Politikerkaste unter Anführungszeichen ausreichen würde zu sparen.
Nein, im Fördersystem.
Also wenn man im Fördersystem spart,
schreien
das Leute, man hat es gemerkt, alles was abgeschafft wird, schreien alle über hier, aber nur nicht bei uns. Mhm. Ja. Also bei den Pensionen ist es detto und ich möchte auch mal eine Lanze brechen für eine Generation, die in meiner Sicht jetzt in der Debatte vollkommen untergeht. Also das ist irgendwie die nächste und die übernächste sozusagen Pensionisten und Pensionistinnen-Generation. Die würden sich, glaube ich, freuen, wenn sie 2.500 in dem sie noch irgendeinen Pensionsanspruch haben können. Es geht im Moment Wesentlichen wirklich nur ums Klientel von ÖVP und SPÖ, das tut mir wahnsinnig leid. Natürlich können wir über die Ausgleichszulage und diese ganzen Armutsthematiken, vor allem auch was Frauenarmut in den Pensionen betrifft, intensiv diskutieren, aber wir dürfen trotzdem nicht aus dem Auge verlieren, dass wir in der jüngeren Generation Investitionen in Bildung schulden, weil jede Pensionsreform, richtig gesagt, fängt bei jedem Euro an, der in die Schule und in die Kinder investiert wird. Und das fehlt mir. Also dieser Teil der Diskussion fällt irgendwie im Moment vollkommen weg. Wo ist die Nachhaltigkeit? Und vor allem, wir hinterlassen ihnen einen irgendwie halb zerstörten Planeten, irgendwie eine Friedenskultur, die keine mehr ist. Und ja, also ja, aber wir haben wirklich eine starke Bürde zu tragen. Ja.
Da muss ich schon einhaken und schon auch klar Konter geben. Ich meine, wir reden von Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, eingezahlt haben im System und sich auch auf eine Systemstruktur verlassen können müssen. Ja. Und dann argumentieren sie, naja, wir sind der Jugend was schuldig. Ja, der zerstört mir die Zukunft. Schauen wir heute rein in die Schulen. Schauen wir uns an, wer kann denn seine Kinder heute noch in der öffentlichen Schule überhaupt schicken, damit er Bildung garantiert bekommt? Du musst deine Kinder heute in eine Privatschule stecken und kannst das nicht einmal abschreiben dann am Ende. Ne? Das heißt, wir haben eine Struktur, wo man sagt, na, jetzt nehmen wir es den Pensionisten weg. Auf was hinauf? Auf was hinauf? Und tut so, als würden das dann unsere Kinder bekommen. Das stimmt ja alles nicht. Man nimmt es allen weg.
Nein, nicht.
Man nimmt es den Pensionisten weg und der kommenden Generation. Und ich glaube, da braucht es einmal ein Umdenken. Wir brauchen natürlich Maßnahmen. Ja, natürlich. Es braucht eine Gesundheitsreform. Natürlich. Und wir brauchen Strukturreformen in unterschiedlichen Bereichen.
Ja, aber was würde das heißen? Das heißt ja, dass doch bei irgendjemandem.
Eine Kasse, zwei Kassen. Ja, du musst reduzieren. Und klar, da ist keiner bereit, bei sich anzufangen.
Wir verlieren auch Menschen, ihren Arbeitsplatz. Jede Reform tut weh.
Keine Frage. Aber wenn ich in einer Strukturreform, im staatlichen Bereich reduziere, verlieren Menschen dort ihre Arbeit. Wenn ich aber gleichzeitig Maßnahmen setze, die wiederum die Wirtschaft ankurbeln, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, wo ich wieder den Standort attraktiv mache, damit Investitionen gesetzt werden, dann ist das der richtige Weg. Das passiert nicht.
Ja,
ne? Man redet heute über Mehrwertsteuersenkung bei Lebensmitteln.
Ich möchte nur trotzdem die Undifferenziertheit. Ja. Da sind die Bürger, da ist der böse Staat.
Nein, das aber, ist der Quatsch. Der Punkt ist ja der. Der Bürger sieht eins. Wir haben seit Jahrzehnten Regierungen, die mehr ausgeben, als sie einnehmen. Bis auf eine Ausnahme.
Bürgerinnen und Bürger noch gewählt.
Ja, das war unsere. Von 2017 bis 2019 haben wir keine neuen Schulden gemacht. Sonst sind seit 4 Jahrzehnten immer neue Schulden gemacht worden. So. Und da sagt der Bürger zu Recht, was haben wir hier für Verantwortungsträger, die immer mehr ausgeben, als sie einnehmen, und am Ende putzen sie sich bei uns ab. Die Verantwortung der Politik muss sein, nicht mehr auszugeben, als man einnimmt, ja, und natürlich darauf zu schauen, dass Menschen, die arbeiten und in ein System einzahlen, nicht die Dummen sind. Und die halt nichts arbeiten, auf einmal entsprechende hohe Mindestsicherungen bekommen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, bis hin, dass manche aus dem Fördersystem gut leben können. Ja, das wird zu hinterfragen sein und das muss man ändern. Und dazu ist man nicht bereit.
Ja, aber dann einigen wir uns darauf, dass wir sagen, wir wollen Ungerechtigkeiten beseitigen, aber hören wir auf mit dem, irgendwie das System muss sparen, weil das würde, also das heißt original gar nichts. Ja? Also das,
ja, das und naja, wir müssen na, das Reformen heißt schon machen, was, weil ökonomisch
aber,
bedeutet.
Das mit dem Punkt möchte ich, warum heißt das nichts, wenn man sagt, das System muss sparen? Warum heißt
da muss man konkret sagen, okay, man möchte bei den Förderungen, und da sind dann die Bauern betroffen, da sind dann unterschiedliche Wirtschaftsbereiche betroffen, da sind unterschiedliche Kunst und Kultur und Sport und ich weiß nicht, was Vereine betroffen, da muss man sagen, wenn man sagt, man will bei den Förderungen kürzen, dann reden wir mal, wer Förderung bekommt und wo man kürzen will. Weil ich kann dieses oberflächliche Dings schon einmal hören, bei den Förderungen wird gekürzt, dann hast du die Bauern auf der Tacken stehen, dann hast du die Gewerbetreibenden auf der Tacken stehen.
Genau, politische Organisationen,
ja, und dann die sich als NGOs Politik darstellen. Und dann geht es wirklich um Politik. Und dann muss man das auch irgendwie aushalten und sagen, na, gemeinsam machen wir jetzt einen Schulterschluss. Ja?
Naja, und grundsätzlich, na, wir haben natürlich halt eine Situation, wo ökonomisch natürlich eine Umverteilung stattfindet und die Menschen, die arbeiten, ja, für immer mehr zahlen, die zuwandern. Allein in Wien sind 400.000 seit den letzten Jahren sozusagen oder Jahrzehnten zugewandert nach Wien. 400.000 neue Bürger mehr, wir liegen bei 2 Millionen. Ja, und natürlich ein Sozialhilfesystem, das explodiert und das natürlich auf Dauer in der Art nicht finanzierbar sein wird.
Herr Strache, jetzt haben Sie aber vorher gesagt, Gesundheitsreform muss her, aber in Ihrer Regierung gab es die ja. Und es gab sie eben nicht, weil die versprochene Patientenmilliarde in Wirklichkeit sogar mehr Kosten im Endeffekt verursacht hat. Und sogar Hattinger Klein, die FPÖ-Gesundheitsministerin, nachher gesagt hat, das war ein Marketing-Gag. Also man hätte es ja besser machen können. Also es wurde versäumt. Jetzt sagen Sie, jetzt gehört es wieder gemacht.
Na, also das war von uns, vielleicht war es von ihr ein Marketing-Gag, wenn sie das so beziffert, von uns nicht. Sondern das Problem war, dass man das nicht durchgezogen hat. Man hätte das fortsetzen müssen. Der Schritt war richtig, herzugehen und zu sagen, man fasst unterschiedliche Sozialversicherungsträger zusammen und beginnt den Apparat zu verschlanken, daher bürokratische Kosten zu senken und nach Möglichkeit dieses Geld dann auch in Richtung der Patienten zu verlagern. Da war man nur nicht bereit, und jetzt sage ich ganz bewusst, den Vorwurf wird man meiner ehemaligen Partei nicht machen können, das waren schon andere Strukturen in der Sozialpartnerschaft, die bei der ÖVP sitzen und damit den Sozialdemokraten am Ende sich gut gefunden haben, die weiteren Reformschritte zu verhindern. Da sind wir genau beim Thema.
Und dieses Argument haben Sie auch gesagt, dass jetzt gerade niemand sagt, dass die Förderungen gekürzt werden muss, wo man sie denn kürzt, weil sofort die Lobbys dann aufschreien. Hat diese Regierung einerseits Power, andererseits Mut, andererseits Durchzug, um das auf die Reihe zu kriegen, oder wird auch hier die Reform ein Reformchen bleiben?
Jeder natürlich auch eine gewisse Angst vor seinem unter Anführungszeichen Klientel, aber um das darf es jetzt wirklich einmal nicht gehen. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich meine, Gesundheitsreform ist ein gutes Beispiel. Okay, dann sagen wir halt, dann sollen die Länder die volle Verantwortung im Gesundheitsbereich übernehmen. Ja? Dann sollen sie sich um die Finanzierung in dem Sinn kümmern, sie erhalten alle Instrumente, sie sollen Zielkriterien festlegen, sie sind dafür zuständig. Dafür erhält der Bund alle Kompetenzen im Bildungsbereich. Okay, gehen wir das einmal durch. Ja? Im Gesundheitsbereich ist ja im Wesentlichen auch das absolut fehlende Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Träger. Also wie oft macht man zur selben Krankheit dieselbe Untersuchung? Ja? Also du musst Zettel hin und her tragen. Also da sind wir im letzten Jahrhundert. Ja? Da geht es nicht nur um irgendwie die Krankenkassen und um die Verwaltung. Also da geht es wirklich um ganz moderne Abläufe, die nur gehen, wenn du das in einer einheitlichen, sozusagen zentralisierten Hand mit einem Change Management einmal auf einen modernen Stand bringst, ja. Aber da bin ich keine Gesundheitsökonomin, sondern das beobachte, ja.
Nicht,
also ich muss nur jeden Impfpass immer noch in der analogen Form, ja, weil alle gegen Elga sind. Ja? Also,
die Hausübungsliste ist lang genug und wir haben es jetzt gerade mal angerissen, was hier in Regierungsmaßnahmen notwendig wäre und vielleicht auch sogar möglich oder auch nicht möglich wäre. Jedenfalls vielen Dank für die Diskussion, Eva Klawischnik bei uns und Heinz-Christian Strache.
Danke.
Es wird genug Aufgaben für die Regierung geben und die werden wir natürlich auch an dieser Stelle hier diskutieren. Hier geht es jetzt weiter, meine Damen und Herren, bei Treffpunkt Österreich. Da wurde jemand im Internet verwechselt mit dem Amokläufer von Graz und jetzt geht Arthur A. vor Gericht gegen die, und das haben wir gerade diskutiert, gegen die Hassposter. Jetzt den Treffpunkt Österreich. Schönen Abend auf Puls 24.